Achtung, Achtung, wir beginnen die letzte Folge mit einer Durchsage. Wenn jemand gerne früh den Schirm zumachen möchte und auf gut Deutsch gesagt darauf scheißt, ein paar Lebensjahre dazu zu gewinnen, der hört jetzt einfach nicht zu. Alle anderen dranbleiben. In unserer kleinen Welt ist erstmal Schmalhans Küchenmeister. Wenigstens für mich, Mama Fanny. Ich faste jetzt online und öffentlich. Was Experten dazu sagen, wie das Familienleben das verdaut, ob die Kinder trotzdem noch Nudeln mit Tomatensauce bekommen und was das alles mit Papa Philipp macht, all das in dieser zweiten, leicht abgespeckten Staffel von Unserer kleine Welt. Nein, stopp! Musik aus! Nein, jetzt doch nicht! Nee. Denn bevor ich heute endlich wieder was essen durfte, musste ich erst einmal noch eine Schicht überstehen. Und was für eine.
5 Uhr morgens in Deutschland und heute ist Fastenbrechen. Ich freue mich. Ich habe Frühschicht heute, deswegen bin ich überhaupt so früh wach. Muss gleich los und trinke jetzt noch meinen Tee, nehme einen Löffel Honig und heute Mittag darf ich dann meinen ersten Apfel essen.
Ich musste mir diesen Apfel quasi doppelt und dreifach verdienen. Ihr müsst euch meinen Job als Fernsehnachrichtenredakteurin so vorstellen, also die Frühschicht. Ich komme 6 Uhr im Sender an, bekomme mein Thema und muss dann innerhalb von 2 Stunden alles recherchieren, texten, die Bilder schneiden und vertonen. Und das mit leerem Magen. Das ging aber auch am Ende der Fastenzeit wirklich gut. Um 12 Uhr dann, zur Mittagszeit, ging ich auf die hausinterne Dachterrasse, um ein letztes Mal mit meinem Fastencoach Friederike zu sprechen.
Also mir geht's wirklich gut, aber ich freue mich jetzt auch wirklich, etwas zu essen.
Ja, glaube ich. Und das ist ja da, wo ich sage, eine Woche ist vollkommen ausreichend. Das tut gut und Total. Das kann man lieber 2-mal im Jahr eine Woche machen, als jetzt sich irgendwie noch ein paar Tage weiter quälen.
Ja.
Genieße die Freude, wieder zu essen. Ich glaube, das hast du auch.
Ja.
Also man soll es auch wirklich genießen und nicht irgendwie mit schlechtem Gewissen jetzt aus dem Fasten rausgehen. Und die Zeit jetzt, die kommt, dafür nutzen, dass das, was du im Fasten schätzen gelernt hast, das in den Alltag zu integrieren, also da auch so einen kleinen Neustart zu machen. Im Körper passiert auch ein bisschen was, und zwar füllt sich der Verdauungstrakt wieder, fängt an, aktiv wieder zu werden. Der Magen bzw. Leber bildet jetzt auch wieder Verdauungssäfte, und diese Darmbewegung, die setzt jetzt auch wieder ein. Das ist ja das, was man beim Fasten tendenziell so gut wie nicht hat. Der Stoffwechsel mit dem Apfel geht es ganz schnell, schaltet um von der Ernährung von innen auf die Ernährung von außen. In der Wahrnehmung passiert auch ein bisschen was, und zwar auch so ein bisschen Tipp von mir, mal darauf achten, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt, ist das jetzt Hunger oder Appetit oder ist es vielleicht nur Durst?
Ja. Mhm. So, also dieses Gespräch über Fastenwirkung, die Ziele und Ernährung danach, das ging dann noch so ungefähr 10 Minuten, und ihr müsst euch vorstellen, die ganze Zeit lag dabei dieser Apfel vor mir, auf den ich mich am liebsten raufgestürzt hätte. Und dann, als ich dachte, dass wir endlich fertig sind, kam das.
Gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann ist es endlich soweit.
Nein!
So ein paar Minuten dauert es noch. Und zwar begleite ich gerne mit einer Apfelmeditation in das Abfasten, in das Apfelessen hinein.
Nein. Ich will doch einfach nur diesen Apfel essen. Aber ich muss mich noch länger gedulden.
Ich breche mein Fasten mit einem schönen, reifen Apfel. Das erste Essen nach so langer Zeit des Verzichts. Jetzt hineinbeißen. Halt! Nicht so wie immer. Hinunteressen, fertig, vergessen. Ich mache mir ein Fest daraus.
Ich kam mir vor wie ein Esel, Kaninchen, ein Pferd, sucht euch was aus, dem die ganze Zeit eine Karotte vor die Nase gehalten wird und diese aber einfach nicht zu greifen war, oder besser, zu beißen. Und an Friederike hier im Vertrauen. Nein, ich mache mich nicht über die Apfelmeditation lustig. Ich liebe eigentlich Meditationen. Und das ist auch wirklich ein wunderschöner Ausklang solch einer Fastenzeit. Aber ich wollte in diesem Moment einfach nur eins, diesen saftigen Apfel. Das war also ein ganz schön radikaler Weg, um nochmals Wertschätzung für feste Nahrung zu üben.
Du darfst jetzt ganz in Ruhe, darfst jetzt deinen Apfel genießen.
Okay, sehr schön.
Oh, endlich.
Riecht gut, der Apfel ist super. Und ich schneide mir das jetzt hier in kleine Stücken und werde die ganz genüsslich mit der Gabel essen. Jetzt geht's los. Da kann man fast weinen. Ach, das ist... Da explodiert alles im Mund. Das ist so viel Glück, was man gerade empfindet.
Es war wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alles zusammen. Es war die wahrhaftige Liebe zum Essen, die ich da spürte. Kinners, Kinners, ich sag euch, so gut hat mir noch nie ein halber Apfel geschmeckt. Denn dann war ich auch schon satt. Ehrlich, mein Magen hat sich sicher auch gedacht, hä, was denn das jetzt hier? Also erst muss ich hier den ganzen Betrieb einstellen, kommt nichts mehr rin. Und jetzt hier, was soll ich wieder normal laufen? Nee, also so läuft es hier nicht weit. Jetzt laufe ich erstmal weiter auf Sparflamme. Naja, und auch die nächsten Tage, die liefen so, dass ich nach Minimalzeiten sofort satt war. Man fängt ja auch ganz langsam wieder an. Das nennt man die Aufbautage. Etwas Haferflocken oder Hirsebrei, Kartoffeln mit Möhrenquark, ein Knäckebrot. Naja, pflanzlich und basisch halt. Meine Kinder bekamen von all dem irgendwie nichts mit. Mama funktionierte ja trotzdem irgendwie. Und Philipp? Was sagt eigentlich Philipp?
Fasten ist ja Willenssache, solange es freiwillig passiert. Denn es ist ja nicht so, dass Fanny nichts essen könnte. Es war ja Essen da. Muss ja, weil uns das Jugendamt die Kinder wegnimmt, wenn wir denen nichts zu essen geben. Und ich habe nach wie vor gegessen. Wenn auch ein bisschen weniger, weil ich ja nicht gefastet habe. Ich wollte ja nicht fasten. Aber ein Abfallprodukt dieses Prozesses ist, dass Fannys tatsächlich beeindruckende Willensstärke mir deutlich gemacht hat, wie undiszipliniert ich selbst bin. Kein Scherz. Ich habe das jeden Tag gespürt. Ich schlage mir zwar normalerweise auch nicht den Bauch voll wie ein Löwe, weil ich auf die 50 gehe, ohnehin ein ganz schöner Klotz bin und auch ein paar Kilo abbauen könnte und weil ich eine junge, viel zu schöne Frau habe, von der ich schon um der Kinder willen hoffe, dass sie noch möglichst lang bei mir bleibt. Also versuche ich, halbwegs in Schuss zu bleiben. Klappt ja auch. Aber natürlich esse ich zu viel Fleisch und Wurst, weil ich es mag, zu viel Nudeln und Kartoffeln, weil die Kinder es mögen und ich es mag. Und ich trinke zwar viel weniger als früher, aber ich trinke schon eben auch noch manchmal und ich rauche zwar nicht täglich, aber immer noch viel zu regelmäßig. Weil ich nicht genug Willen aufbringe, mit diesen kleinen und nicht ganz so kleinen Lastern aufzuhören. Nicht mal für eine Woche. Meine Überzeugung ist, ich brauche das. Ich kann das nicht lassen. Weil ich eben so bin, nicht stark genug, obwohl ich wüsste, dass es gut für mich wäre. Fannys Fasten ist ein Zeigefinger, der mir bedeutet, was ich mehr tun könnte, um gesünder, disziplinierter, entgifteter, nachhaltiger mit mir umzugehen und vielleicht länger zu leben. Nicht nur in meinem Interesse, auch in ihrem und in dem der Kinder. Und Fannys Fasten ist irgendwie auch ein Mittelfinger, der mir bedeutet, was ich für eine schwache Amöbe bin im Vergleich zu ihr. Das klingt jetzt ziemlich dramatisch und vielleicht habe ich am Schluss dieser Fastenwoche auch so eine Fastenkrise, aber vielleicht gibt mir Fannys Fasten ja auch ein bisschen zu denken. So ein kleiner Teil von mir, der würde eigentlich auch gern fasten. Naja, fast.
Ach, Philipp. Es geht ihm wieder gut, dem Armen. Keine Angst. Aber ja, so eine Fastenwoche gibt einem tatsächlich zu denken. Kann es tatsächlich sein, dass weniger Essen einfach heißt, länger, gesünder zu leben? Sven Völpel, Altersforscher und Buchautor, hat genau darüber schon zahlreiche Bücher geschrieben und er ist sich sicher, wer regelmäßig fastet, der lebt länger. Und bei mir ist jetzt Professor Sven Völpel, Altersforscher an der Bremer Jacobs University. Herr Völpel, erstmal schön, dass Sie da sind. Sie forschen ja zum Thema Alter in verschiedene Richtungen, aber was das Essen angeht, können wir denn das Alter austricksen, indem wir einfach nur weniger essen?
Ein klares Ja, denn Kalorienreduktion ist tatsächlich der ja, Lebensfaktor verlängernde Nummer eins.
Das heißt, was passiert denn im Körper durch den Nahrungsentzug? Also warum wirkt sich das positiv aufs Alter aus?
Ja, das ist ziemlich interessant, die Frage. Und zwar Nahrungsentzug passiert, dass der Stoffwechsel sich verlangsamt. Also zum Beispiel gibt es Krokodile und Alligatoren. Die Alligatoren haben einen halb so schnellen Stoffwechsel wie die Krokodile und leben doppelt so lange. Ich habe tatsächlich jahrelang immer bei uns im Jacobs Center on Life and Learning an der Jacobs University gefragt, was eigentlich so die Faktoren der Lebensverlängerung sind. Mit Stoffwechsel ist zum Beispiel Sport gesund, nicht gesund, und keiner konnte eine Antwort darauf geben. Und bis ich dann es eben zufällig entdeckt habe, eigentlich auf Wikipedia mit dem Stoffwechsel, und da war mir eigentlich bekannt, die Verlangsamung des Stoffwechsels ist das, was einen länger leben lässt. Und natürlich ist es so, dass wenn wir weniger essen, natürlich der Stoffwechsel verlangsamt wird. Wir haben also ungefähr, man sagt so ungefähr über 50 Mal eine Zellteilung, und desto schneller der Stoffwechsel ist, desto schneller die Zellteilung. Und Nahrungsentzug heißt eben, ja, langsamere Zellteilung und damit dann eben tatsächlich auch ein längeres Leben.
Ah, okay, verstehe. Das war ja früher, wurde ja mal was anderes gesagt. Da wurde ja gesagt, dass man am besten 5 kleine Mahlzeiten am Tag essen soll, weil das gut für den Stoffwechsel sei. Aber das ist tatsächlich nicht wirklich förderlich, oder?
Das ist richtig, genau. Also der Stoffwechsel ist tatsächlich so, dass wenn man 5-mal am Tag isst, wenn man also eine Kalorienreduktion hat oder beziehungsweise sogar die gleiche Kalorienmenge isst, also beispielsweise man isst 2000 Kalorien am Tag und isst die entweder bei einmal oder man isst die bei 10-mal am Tag, dann ist es so, dass man mehr Gewicht zunimmt, wenn man die einmal am Tag isst. Hintergrund ist, man braucht eben weniger Kalorien, weil jedes Mal, wenn man isst, dann regt es einen Stoffwechsel an. Das heißt, 5-mal am Tag heißt dann, 5-mal geht der Stoffwechsel hoch, was wiederum heißt, ich habe einen schnelleren Stoffwechsel und damit wird sozusagen der Alterungsprozess eigentlich beschleunigt. Man hat früher gedacht, na gut, dann kann ich mir 5-mal mit etwas Gesundem versorgen, aber der Körper speichert eben ja unsere Nährstoffe sehr, sehr lange. Und deswegen ist es tatsächlich so, wenn man eben nur einmal am Tag isst oder weniger am Tag isst, das Zeitfenster also reduziert, dass man dann tatsächlich immer einen verlangsamten Stoffwechsel hat, wenn man nicht isst. Das ist sogar noch, ja, sogar so, dass man nach 12 Stunden ungefähr, je nachdem Mann, Frau, so ein bisschen unterschiedlich, fällt man in die ketonische Verbrennung. Das heißt, der Körper produziert eben nicht mehr aus der Glukose, sondern der Körper produziert über die Leber Ketonkörper, und zwar indem er Fett verbrennt. Das heißt, wir haben eine Fettverbrennung, und über die Fettverbrennung würden eben die Ketonkörper aktiviert, und die sind wesentlich gesünder als die Glukose, denn das, was uns wirklich altern lässt, ist, wenn die Glukose sich eben an Eiweiße heransetzt und verklebt, und egal, ob das die Muskeln sind, egal, ob das Organe sind, ob das Gehirn ist, also überall, wo Eiweiße sind, dort klebt dann die Glukose, und letztendlich gibt es dann Schädigungen, es entstehen Entzündungen und ein quasi Entzündungsfeuer. Das ist Entzündungsfeuer, ist das, wie wir tatsächlich altern und eben Schädigungen bekommen. Und ja, wenn man sozusagen das Zeitfenster dann im beispielsweise Intervallfasten oder im richtigen Fasten, da ist es ja auch so, da ist man immer in der Ketose, und die Ketoseverbrennung, ja, die wirkt dann eben ja extrem positiv. Hm. Und was dann tatsächlich passiert ist, dass wir die Zellen haben, und die Zellen sind ja bestehen aus Mitochondrien, das heißt den Energiekörper, und dort wird normalerweise die Glukose verbrannt. Wenn die Glukose nicht da ist, werden Ketonkörper verbrannt. Wenn wenig Ketonkörper da sind, dann werden Viren und Bakterien verbrannt, zum Beispiel bei längeren Fasten. Und das führt dazu, wie schon Hippokrates gesagt hat, der Begründer der modernen Medizin, der Ärzte, ist es das Nummer eins für Gesundung ist tatsächlich das Fasten. Was auch noch passiert ist, dass die kaputten Eiweiße, also die ausgefransten Telomere, die werden zuerst recycelt, weil der Körper hat keine Energie, sagt, wo kann ich die Energie herkommen? Dann nehme ich eben die ganzen Eiweiße, die kaputten Eiweiße, das heißt die Zelle, die teilt sich dann, aber eben nicht eine geschädigte Zelle, und dadurch wird eben der Alterungsprozess eben auch nochmal verlangsamt. Und es ist sogar so, richtig interessant, wenn man in der ketonischen Verbrennung ist, da gibt es zum Beispiel Rattenexperimente. Man hat 20 Ratten in der einen Box, 20 Ratten in der anderen Box. Die einen Box, Ratten in der einen Box haben ganz normal gegessen. Dann kriegen, und die anderen sind eben in der ketonischen Verbrennung, also über Intervallfasten. Und dann bekommen beide eine überdosierte Chemotherapie. Und die normal gegessen haben, sind alle Ratten tot. Und die anderen laufen quicklebendig rum, als ob nichts wäre. Der Hintergrund ist, dass Giftstoffe eben nicht an die Zellen rankommen, sondern eben abgeblockt wird, die Zellen kapseln sich ab und damit eben die nicht reinkommen, die Zellen eben nicht sterben. Und selbst wenn Gifte dann reinkommen, dann ist der Reparaturmechanismus der Zellen eben so gut, dass sofort eben die durch Gifte oder andere Schadstoffe im geschädigten Zellen sich sofort eben reparieren. Und deswegen ist eben die ketonische Verbrennung, das Intervallfasten so förderlich oder Fasten eben auch an sich.
Das heißt, Sie sind auch ein Fan und Sie praktizieren es wahrscheinlich auch, das Intervallfasten, oder?
Ja, also ich selbst praktiziere Intervallfasten. Das heißt, Fasten, längeres Fasten habe ich noch nicht gemacht, aber Intervallfasten, das heißt, ich esse quasi so spät wie möglich am Tag und höre so früh wie möglich wieder auf. Ideal wäre es, sag mal, wenn man, Altersforscher gehen davon aus, praktizieren meistens so ein Zeitfenster von 4 Stunden, wo sie essen, ganz extreme noch einmal am Tag.
Und wie meint ihr das mit 4 Stunden? Entschuldigung, das heißt, ich esse um 12 und dann wieder um 16 Uhr, oder wie meinten?
Genau, also 20 Stunden isst man nicht und 4 Stunden isst man. Das heißt, zum Beispiel kann man sagen, 16 Uhr wäre dann das erste Fenster, zum Beispiel 16 Uhr bis zum Beispiel 20 Uhr. Oder Sie können auch 12 Uhr bis 16 Uhr machen. Das gibt ja verschiedene Typen und jeder reagiert auch anders drauf. Da muss man auch sagen, nicht für alles ist Fasten gut. Ja? Also es ist zum Beispiel, wenn Frauen oft einen sehr niedrigen Stoffwechsel haben, dann fährt der Stoffwechsel tatsächlich noch weiter runter. Und wenn jemand einen sehr aktiven Stoffwechsel hat, dann kann er eben auch eben Intervallfasten machen, dass eben dann der Stoffwechsel runterfährt. Das muss man ein bisschen austesten. Es gibt auch welche, die essen eher in der Früh, es gibt welche, die essen eher am Abend. Aber das Interessante ist, dass sich eigentlich die Wachstumshormone über die Nacht bilden, also die menschlichen Wachstumshormone, die Human Growth Hormones. Und die steigen tatsächlich, wenn man nicht isst, also die steigen die bei Frauen bis zu 1500%, bei Männern bis 2000%. Das heißt, wenn ich jetzt nachts nichts esse, starten die sich zu bilden. Wenn ich in der Früh esse, ist die Bildung der Wachstumshormone unterbrochen. Wenn ich dann aber weiterhin faste, eben im Intervallfasten, bis dann eben zu, sagen wir mal, 24 Stunden oder 23 Stunden, dass man sagt, man hat ein Zeitfenster von einer Stunde, dann steigen eben die Wachstumshormone bis zu diesem Grad. Das heißt, es kommt zur Regeneration von Hautzellen, von Haarzellen, von allen Organen, von Muskelwachstum beispielsweise, also alles diese Dinge. Das wird auch oft im Bodybuilding praktiziert, weil man ja dann immer in der Fettverbrennung ist und gleichzeitig eben dann über die Wachstumshormone halt Muskeln gebildet werden. Aber es werden alle Zellen regeneriert. Das heißt, auch das Hautbild verändert sich, das Hautbild wird schöner, also man wird eben attraktiver, hübscher und ist so, dass sich dann eben Schädigungen wie Falten und anderes eben sehr stark verhindern lassen oder sogar teilweise sogar reversibel gemacht werden.
Das ist interessant, weil ich konnte mir nicht so richtig erklären, warum meine Haare in der Zeit, also mit der Haut und so, das habe ich alles verstanden, aber mit den Haaren, das konnte ich mir nicht so erklären, warum die auf einmal so anfingen wieder zu strahlen und irgendwie so voll waren. Und für mich als Frau war das natürlich ein schöner Effekt auch noch, ja. Wie viele Lebensjahre gewinne ich denn dazu, wenn ich faste? Das kann man wahrscheinlich gar nicht so genau sagen.
Also vielleicht nochmal Hintergrund mit den Haarzellen. Das ist eben so, dass gerade Haarzellen und Hautzellen sind ja sehr schnell wachsende Zellen. Man kennt es ja wieder zum Beispiel jetzt auch in Chemotherapien, dass ja eben Haare ausfallen. Das hat damit was zu tun, dass ja bei einer Chemotherapie bei Krebs ja dann quasi Zellen zerstört werden. Das heißt, es werden zuerst die Haarzellen, Hautzellen, deswegen wird die Haut eben dann oft mit fleckig und so weiter, weil die eben zerstört werden und die langsam wachsenden Zellen eben nicht so betroffen sind, wie zum Beispiel Herz und Gehirn, aber eben Krebs ist eine schnell wachsende Zelle. So, deswegen ist dann eben das Haut, sozusagen Haut und Haare, die sich dann beim Fasten, was ja genau das Gegenteil ist, beim Fasten, ja, sehr schnell die Zellen eben regenerieren. Die sind ja abgeschottet und dadurch wird, wie gesagt, ein Hautbild und auch die Haare besser, was ja eigentlich kontraintuitiv ist, weil man denkt ja, okay, man hat jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt zum Beispiel keine Nährstoffe, weniger Energie und trotzdem wachsen die Haare besser. Und ich praktiziere zum Beispiel selber, dass ich dann zum Beispiel morgens, wie heute auch, jeden Tag nehme ich halt eine Vitalstoffmischung. Das heißt, ich habe alle, eigentlich alles, was man braucht an Mineralien, Vitaminen, Enzymen, probiotische Bakterien eben für die Darmflora und auch Ballaststoffe, ganz wichtig, auf einmal zusammen, aber eben so gut wie keine Kalorien. Das heißt, die ketonische Verbrennung wird nicht unterbrochen. Und dann dauert es eben eine Zeit, bis ich dann das erste Mal esse. Aber es ist wichtig, den Körper mit Vitalstoffen zu versorgen, dass eben dann solche Sachen tatsächlich passieren.
Und nochmal zurück zu den Lebensjahren, Herr Völpel.
Es ist also ganz eindeutig wissenschaftlich festgelegt, dass alle Organismen, wenn man die Kalorien reduziert, tatsächlich länger leben. Das heißt, vom Einzeller bis eben zum komplexen, ich sag mal, Tier wie Menschen, ist es tatsächlich so. Und es ist so, dass es natürlich sehr schwierig ist, wie viele Lebensjahre man als Mensch gewinnt, weil es sozusagen keine kontrollierte Studie gibt, dass man wirklich sagen kann, jemand ernährt sich von der Geburt an, bis er stirbt mit bestimmten Lebensmitteln. Man kann das sehr, sehr gut in Tierexperimenten zeigen, also insbesondere bei Ratten, auch bei Fruchtfliegen, die ja natürlich nur ein paar Tage leben. Da zeigt sich halt eine sehr drastische Lebensverlängerung, also so 40%, wenn eben die Kalorien reduziert werden, einerseits, und andererseits, wenn tatsächlich im Intervall Nahrung zugenommen wird. Ratten sind ja sehr ähnlich zu uns, da spricht man auch von einer Lebensverlängerung von 40%. Mhm. Bei Affenstudien zeigt sich so ungefähr eine Verlängerung von 30% bei einem Experiment beispielsweise, wo Affen die gleiche Kalorienmenge zu sich genommen haben. Nur die einen konnten diese Kalorienmenge über den ganzen Tag verteilt essen und die andere konnten die nur in einem bestimmten Zeitfenster essen. Das heißt, alleine das Intervall, wenn man gleich viel isst, ist es so, dass das lebensverlängernd wirkt. Und deswegen sind eben diese zwei Maßnahmen tatsächlich Intervallfasten und auch Kalorienreduktion natürlich etwas, was zu einer sehr, sehr starken Lebensverlängerung führt. Also man kann schon davon ausgehen, ungefähr um 30% Lebensverlängerung kann es führen, etwa durchschnittlich statistisch gesehen beim Menschen. Und es zeigt sich auch beispielsweise bei bestimmten jetzt religiösen Völkern, die zum Beispiel oder Gruppen, die dann ein- oder zweimal am Tag essen, dass man da auch ungefähr so um 30% lebensverlängernd das etwa wirken. Also zum Beispiel Adventisten essen eben reduzierte Zeitfenster und die leben tatsächlich länger. Und eigentlich war es in allen Religionen, kann man sagen, also selbst das Fasten ist ja in allen Religionen, war ja auch bei uns immer im Frühjahr immer verankert. Mhm. Und hat natürlich was mit den Zyklen zu tun, dass man sagt, eben zu Weihnachten und zum Winter hat man halt eben mehr gegessen. Und danach eben macht man sozusagen eine Frühjahrskur, wo dann eben nochmal alles gereinigt wird. Also insofern gibt es Zyklen, dass man sagt, Intervallfasten einerseits, also täglich das ganze Zeitfenster, man kann es wöchentlich machen, das ist bei jedem ein bisschen anders, dass er sozusagen 2 Tage die Woche zum Beispiel nichts isst, oder dass man eben längere Fastenperioden macht, was man eigentlich empfohlen wird, eben auch einmal im Jahr eben zu machen. Ich kenne zum Beispiel Beispiele von einer Person, die hatte chronische Darmentzündung. Und er hat es tatsächlich geschafft, jetzt über insgesamt sind das 40 Jahre jedes Jahr zu fasten. Und da hat der Arzt auch gesagt, also ist die biologisch, also hat Tests gemacht und alles 15 Jahre biologisch jünger ist, einfach aufgrund von eines Fastens eben von ungefähr 1-2 Wochen pro Jahr.
Wahnsinn. Und es hat auch der Darmerkrankung entgegengewirkt, oder?
Richtig, genau. Die war ursprünglich eben, wo sie 20 Jahre alt war, eben hat sie genau eine chronische Darmentzündung bekommen, also eine ganz, also auch mit eine wirklich schwere Erkrankung. Und die ist durch dieses Fasten weggegangen und das hat sich dann so bewährt, dass sie es jedes Jahr eben quasi durchgeführt hat. Über die langen Jahre ist auch die einzige Person, die ich kenne, die es wirklich jedes Jahr gemacht hat. Mhm. Und das hat wirklich extrem starke Effekte auf alles, eben auf Hautbild, auf Haare, auf den allgemeinen Gesundheitszustand, Körpergewicht, eben nichts zugenommen in den letzten 40 Jahren. Und das bringt natürlich sehr, 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 sehr viel.
Toll. Nun haben wir die ganzen positiven Eigenschaften von guter Ernährung, von basischer Ernährung, von weniger Nahrung. Welche Nahrung verkürzt denn das Leben, Herr Völbel?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass das hauptsächlich Verkürzende ist die Glukose. Das heißt, der Zucker, insbesondere kurzkettige Kohlenhydrate, sprich insbesondere Industriezucker. Denn Industriezucker bekommt man ja sehr, sehr viel Energie in relativ kurzer Zeit. Der geht auch gleich ins Blut. Der Blutzuckerspiegel schießt eben nach oben und greift in dieser Zeit eben Organe an. Das heißt, es kommt zu Entzündungsprozessen, also zum Entzündungsfeuer. Und eigentlich sind alle Krankheiten, die wir haben, eine Ansammlung von Entzündungsprozessen, die sich eben über die Jahre immer akkumulieren, immer größer werden. Das heißt, egal ob das Arthritis ist, egal ob das irgendwie Moroskrom ist, ob das Allergien sind, ob das Krankheiten sind, also auch Infektionen, es sind jeweils eben Entzündungsprozesse. Und die werden gefördert eben durch eigentlich Zucker, durch Weißmehl, durch gehärtete Fette, Man glaubt es gar nicht, überall ist zum Beispiel Sonnenblumenöl drin und genau diese Fette auch selbst wie Sonnenblumenöl hat mehr Omega 6 als Omega 3. Mhm. Nur als Beispiel, man hat festgestellt, dass Hamster beispielsweise aussterben, wenn die bei Maisfeldern leben. Jetzt denken, okay, Mais ist ja relativ gesund, aber Mais hat eben auch höhere Omega 6 zu Omega 3 und das ist eigentlich der Schlüssel dieses Verhältnis, denn es ist bei Hamstern so, dass die sich nicht mehr vermehren, weil die so aggressiv werden, die Hamster, dass die ihre eigenen Babys totbeißen und aufessen. Und das zeigt sich eben auch, was dann bei uns passiert, wenn wir eben gehärtete Fette essen. Es zeigt sich auch, dass dann zum Beispiel Ratten in Labyrinthen viel, viel mehr Angst haben. Die trauen sich zum Beispiel nicht mehr in dunkle Regionen zu gehen. Die können sich Sachen nicht mehr so leicht merken. Und das ist Glucose, das ist Weißmehl, das sind eben gehärtete Fette. All diese Sachen, also wie wenn man ja weiß, zum Beispiel beim Fastfood, die sind eher schlechter. Auch Milchprodukte führen zu Entzündungen in der Regel und auch
Kuhmilchprodukte oder auch Hafermandel. Mandel ist ja eher basisch.
Kuhmilchprodukte, also Kuhmilchprodukte und auch tierische Produkte an sich fördern die meisten Krankheiten. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber letztendlich auch die Entzündungen. Und insofern wäre ganz streng genommen, sagen wir, die vegetarische Kost. Und ganz schlecht wäre es, sage ich mal, eben Zucker, Fett, Kuchen, Fastfood, Fleisch, Milchprodukte den ganzen Tag in sich reinzuschaufeln. Dann kann man, wenn man es drauf anlegt, sein Leben ziemlich stark verkürzen.
Ja, das leuchtet mir sehr, sehr stark ein. Für die Zuhörer, wenn Sie Herrn Völpel mal googeln, Herr Völpel hat sich ziemlich gut gehalten. Ist ein sehr gut aussehender Mann, aber Herr Völpel, jetzt mal Hand aufs Herz. Also ich glaube, Sie sind da ganz toll hinterher und machen viel Sport und pflanzliche Ernährung etc. Gibt es bei Ihnen trotzdem mal so ein Schummel oder zwei Schummeltage, die Sie sich, wenn Sie mit der Familie zusammensitzen oder mal essen, oder sagen Sie, sind Sie da wirklich ganz strikt und sagen, nein, ich esse nichts, weil ich habe da mein Plan?
Ja, also ich habe tatsächlich quasi gar keine Regeln. Ich weiß Mechanismen und genau das, was Sie jetzt angesprochen haben, wenn ich zum Beispiel frühstücke, ja, und dann frühstücke ich natürlich mit meinen Kindern und dann wäre das Zeitfenster früher. Zum Beispiel am Wochenende sitzt man einfach gemütlich da, sitzt dann zusammen und dann isst man früher. Und insofern, ich liebe auch das Essen. Also das heißt, also wer mit mir schon mal All You Can Eat gegessen hat, der weiß auch, wie viel ich essen kann. Und das ist tatsächlich so, dass man das so macht, wie es für einen gut ist, weil es geht ja eigentlich immer um den Genuss und die Lebensqualität. Es heißt aber auch zum Beispiel die Qualität. Also wenn man zum Beispiel überlegt, eine Schokolade, ja, ich liebe beispielsweise Schokolade, aber da gibt es verschiedene Qualitätsstufen. Und wenn man jetzt in Hamburg zum Beispiel das Schokoversum sieht, das Schokoladenmuseum, dann sind die niedrigen Qualitätsstufen sind tatsächlich Zucker und Fett, die also sehr, sehr billig sind. Zucker ist ja sehr billig, deswegen wird da reingenommen. Wir sind ja zuckersüchtig, das heißt, wir haben ja 6-mal so viel abhängig machend ist Zucker, wie das beispielsweise Heroin ist. Aber das ist eben so, der Genuss steht halt im Vordergrund und ja, wir leben ja nicht für die Regeln, sondern die Regeln sind ja für uns da, um uns gut zu tun. Und wenn es uns halt gut tut, eben emotional dann eben zu essen, dann ist das so. Und da sage ich aber immer, das ist auf alles, was es ankommt, ist eben, es stimmt schon so beim Fasten, noch weniger ist mehr, aber die Qualität ist entscheidend. Und egal, ob das jetzt Ernährung ist, egal, ob das Freunde sind, egal eben, ob das ja, Bewegung ist, es kommt immer auf die Qualität an. Eine falsche Bewegung und Sie haben lebenslangen Schaden, Bandscheiben, Vorfall oder sonst irgendwas. Und bei der Ernährung ist es nicht ganz so schlimm. Da kann man eben sagen, gut, einmal eben den Kuchen, die Sahnetorte oder irgendwas anderes. Aber da ist es eben auch so, da würde ich dann auch sagen, eine Schokolade, was ich dann selber mache. Ich nehme zum Beispiel Trockenfrüchte, nehme dann eine Rohkakaobohne, das ist die höchste Qualität, und streue dann noch Zimt und Nelken und alles Mögliche dran, so fertige Gewürzmischungen, die halt extrem gut schmecken, teilweise auch die Bioverfügbarkeit nach oben setzen. Mhm. Also wenn ich bestimmte Substanzen habe, zum Beispiel wird mehr zum Beispiel Vitamin C aufgenommen als Beispiel. Oder wenn ich Pfeffer mit Kurkuma mische, dann wird Kumin 20-fach höher aufgenommen. Das heißt, die Nahrungsmittelkombination ist auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen sage ich da wie immer, Wissen wirkt Wunder. Wenn man ein paar Sachen weiß, dann kann man eben in diesen Zeiten sehr, sehr viel tun. Also wie zum Beispiel auch ketonische Verbrennung aufrechterhalten, Vitalstoffmischung nehmen. Das ist eine Qualität da. Das dauert 3 Minuten und ich habe alles, was ich brauche. Und da kann man eben dann auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Und da geht es ja darum, dass wir einfach genussvoll, ja, gemeinsam glücklich genießen.
Das beruhigt mich. So. Und ich? Ich war mittlerweile wieder eine Woche unter den Normalessenden. Es fiel mir überhaupt nicht schwer, nur 2 Mahlzeiten pro Tag zu essen. Ich kam also super ins Intervallfasten rein. Das heißt für uns Frauen, 10 Stunden darf ich essen, gesund natürlich, und dann 14 Stunden Pause. Ich konnte sowieso noch nicht viel essen und in dieser ersten Woche nach den Fastentagen hatte ich auch noch mal genug Zeit gehabt, alles, was passiert war, sacken zu lassen. Also gedanklich meine ich.
Also nach 7 Tagen Fasten ist mein Fazit, ich würde es so nicht noch mal machen. So in der Form, sprich, dass ich quasi das Heilfasten berufsbegleitend mache, kinderbegleitend und freizeitbegleitend. Man hat einfach, wenn man das macht, nicht die Entspannung, die der Körper eigentlich bräuchte. Man kann nicht achtsam genug sein. Ne? Während also alles runterfährt, ist man trotzdem noch irgendwie da und muss irgendwie funktionieren. Und insofern würde ich das so nicht nochmal machen. Dann muss man sich wahrscheinlich irgendwie komplett rausnehmen, nicht arbeiten. Eventuell, wenn man Kinder hat, vielleicht eine andere Wohnung suchen oder eine Hütte oder so. Also sich komplett ausquartieren, wenn man es nur für sich machen möchte. Oder gleich in ein Heilfasten- oder Fastenhotel fahren. Aber, diese Woche war der Wahnsinn. Also ich habe mich noch nie so fit und so wach gefühlt, ohne dass ich was gegessen habe. Ja, also daran sieht man mal, dass wenn man dem Körper nicht Unmengen an Futter, an Essen reinstopft, also in sich hineinstopft, wie der dann funktioniert. Und wie er sich die Energie quasi durch Bewegung, durch natürlich erholsame Bewegung holt. Und meine Haut ist wesentlich besser geworden. Meine Haare, so blöd es klingt, die haben gestrahlt. Also das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Die hingen nicht irgendwie so fad runter, sondern das war ja für uns, oder ist ja für uns Frauen auch irgendwie dann schön. Und klar, ich habe Gewicht verloren. Das war ja nicht mein Anliegen, aber ich habe 4 Kilo verloren. Und jetzt haben wir noch eine Woche später, also es sind schon wieder 7 Tage vergangen, seit ich mit dem Fasten gebrochen habe. Und ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass ich dann irgendwie gleich wieder in mich reinfutter oder dass mein Gewicht gleich wieder nach oben steigt. Also im Gegenteil, ich bin immer noch sehr achtsam, was das Essen angeht. Ich lasse sogar teilweise eine Mahlzeit weg, weil ich einfach auf mein Hungergefühl wesentlich besser höre. Und ich habe im Moment keine Probleme, mein Gewicht zu halten. Also ich werde sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke mal schon, dass sich hier und da wieder so ein bisschen was einschleichen wird. Also auf meinen Kaffee kann ich so nicht verzichten. Ne? Aber ansonsten merke ich, dass es mir wunderbar geht, auch wenn ich weniger esse, dass man sich natürlich zusammenreißen muss, wenn irgendwie irgendwo Süßigkeiten liegen. Aber wenn man weiter darauf achtet, was man isst, wann man isst und wie viel man isst vor allen Dingen, wie gut es einem dann geht. Ne? Du bist, was du isst. Sprichwort ist ja nicht umsonst da. Also insofern, ich mache es auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall. Aber dann nicht zu Hause.
Und jetzt, 2 Monate später, auch da wirkt diese eine Woche immer noch nachhaltig. Ich halte mein Gewicht, esse meist nur, wenn ich Hunger habe, trinke seitdem wieder sehr, sehr viel, mache so oft ich kann morgens mein Yoga, betreibe an 4 bis 5 Tagen die Woche Intervallfasten und nein, ich verzichte nicht komplett auf Süßigkeiten, nicht auf meinen Morgenkaffee und auch nicht immer auf mein nährstoffleeres Brötchen. Und nun? Reicht das für eine Heldengeschichte? Nee. Aber für Inspiration, für einen neuen Blickwinkel, für ein neues Gefühl, was den eigenen Körper angeht. So eine Fastenwoche ist vielleicht nicht für jeden was. Aber jeder kann sich eben doch überlegen, wie achtsam er oder sie denn mit dem eigenen Körper umgeht. Welche kleine Veränderung im Alltag wieder mehr Wohlbefinden bringen würde? Welche kleine Schraube im "Das habe ich schon immer so gegessen" Uhrwerk doch verändert werden könnte? Denn darauf kann man dann stolz sein. Und dafür ist dann auch diese Musik genau passend. Denn ich bin stolz. So richtig. Und es war dann eben doch meine ganz kleine persönliche Heldengeschichte.
Thank you.
Unsere kleine Welt. Die abgespeckte zweite Staffel. Buch, Produktion, Sounddesign und Sprecher. Ich, Fanny Juschten. Co-Autor und Sprecher, Philipp Michaelis. Falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.